Prediger im Praktikum in Hamburg-Harburg bin. Die Jugend kennt mich aber, ich bin schon mal während einer J-Lounge hier gewesen und auch schon mal zu einer Jugendstunde. Von daher durfte ich manchen, die mich dann zwischen Gottesdienst und der Veranstaltung danach gesehen haben, durfte ich nicht ganz unbekannt sein. Aber trotzdem freue ich mich, auch einmal zum Gottesdienst hier zu sein. Ich habe meine Frau mitgebracht, Doreen. Kinder haben wir nicht, deswegen sind die auch nicht dabei. Aber wir haben zwei süße Schildkröten. Die haben wir aber auch nicht mitgebracht, denn die sind gerade im Winterschlaf. Ja, ich habe mir ein Thema rausgesucht mit einem Bibeltext, der mich ganz schön beschäftigt hat. Und zwar, weil er so herausfordernd war. Und ihr werdet nachher sehen, warum das so herausfordernd war. Zu Pfingsten war ja die Welt noch in Ordnung. Da kam der Heilige Geist und die Gemeinde war erfüllt und alles war gut. Und es waren immer mehr dazugekommen und die Geistesgaben waren auch noch lange, nachdem die Gemeinde gegründet war, von großer Bedeutung. Ja, da gab es die Gabe des Apostelamts und die Gabe der Heilung und die Prophetengabe und die Gabe der Geisterunterscheidung und so weiter. Und die Gemeinde war von diesen Gaben geprägt und stellte Gott ins Zentrum. Aber mit der Zeit änderte sich das. Und Paulus beschwert sich über genau diese Entwicklung in dem Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe, nämlich 2. Timotheus Kapitel 3. Und dort lesen wir erstmal die Verse 1 bis 8. 2. Timotheus Kapitel 3 und dort die Verse 1 bis 8. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und jetzt kommt das, worauf Paulus hinaus will. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Der Kern ist für Paulus das Evangelium, der Glaube. Und er beschreibt hier eine Zeit und eine Gesellschaft, eine Gemeinde, in der das nicht mehr möglich ist. In der die Menschen zum Glauben unfähig sind, weil ihnen zu viel im Weg steht. Die Wahrheit, von der er da redet, das ist natürlich das, was er die ganze Zeit predigt, die Auferstehung Christi. Das, was uns Menschen rettet. Das, woran wir glauben und weswegen die Gemeinde eigentlich gegründet wurde. Aber Paulus sieht auch, dass sich mit der Zeit neue Tendenzen einschleichen. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die behaupten, naja, Auferstehung, so wild ist das nicht mehr. Ja, wir brauchen Auferstehung nicht, weil eigentlich der Tod die Befreiung der Seele nach sich zieht. Also sterben ist eigentlich was Gutes. Und damit ist die Auferstehung natürlich hinfällig. Aber wenn die Auferstehung im christlichen Glauben fällt, dann ist der Glaube zwecklos. Und wer sich der Auferstehung verschließt, der ist unfähig für den christlichen Glauben. Aber wie bringt man denn jetzt Menschen dazu, die so etwas glauben und die sich davon nicht abbringen lassen, sich vielleicht doch noch einmal zu überdenken? Und da wendet Paulus ein Stilmittel an, so eine rhetorische Art, die damals sehr gängig war. Er setzt Befürchtungen in die Zukunft. das, wo er denkt, dass es schlimm ist, also der Kern, über den er sprechen möchte, den setzt er einfach in die Zukunft und beschreibt ihn so schlimm wie möglich. Und dann sagt er eben, ja, da kommen schlimme Zeiten auf uns zu. Ganz schlimm, ja. Und dann hat er hier prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, gottlos, dem guten Feind. Also richtig fiese Sachen. Aber das Stilmittel besteht darin, diese Beschreibung der Zukunft so zu machen, dass sich die Menschen darin wiederfinden. Und in diesem Fall ist ja Timotheus derjenige, an den er sich wendet. Und Timotheus soll dann eben nicht sagen, hui, das sind ja schlimme Zeiten, zum Glück sind die weit weg. Sondern Timotheus soll sagen, oh, das kommt auf uns zu, manches sehe ich schon. So ein bisschen was Wahres ist dran, da müssen wir aufpassen. Was Paulus hier macht, ist also keine Prophetie im Sinne von Paulus schaut dort in die Zukunft und sagt uns, wie es sein wird, sondern es ist ein altbekanntes Stilmittel und das hat der Timotheus auch gewusst. Aber die Wirkung hat es trotzdem. Und auch wenn wir das wissen, es trifft auch uns. Denn geldgierig ist uns nicht fern. Okay, als geldgierig würde sich keiner bezeichnen. Niemand würde sagen, ja, okay, ich bin geldgierig. Aber das Geld spielt schon eine wichtige Rolle. Man denkt schon nach, wie kann ich es denn anstellen, dass zu meiner Rente genügend Geld da ist? Wie kann ich es anstellen, welche Ausbildung muss ich machen, damit ich möglichst viel verdiene? Wo kann ich noch Steuereinsparungen machen? Was muss ich in meinen BAföG-Antrag schreiben, damit ich möglichst viel rauskriege? Geld ist wichtig, auch wenn wir nicht sagen würden, wir sind geldgierig. Und auch Undankbarkeit. Niemand würde von sich selbst sagen, er sei undankbar. Aber viele Sachen sind doch sehr selbstverständlich geworden. Und ein Wort des Dankes könnte manchmal doch mehr da sein, als er tatsächlich ist. Und dann natürlich noch die Unversöhnlichkeit. Unversöhnlich sind wir doch nun wirklich nicht. Aber Vergebungsbereitschaft fällt manchmal schon schwer. Wenn es da jemanden gibt, der mich wirklich richtig ärgert, der einfach nicht aufhört, der vielleicht im Gottesdienst immer mit den gleichen Sachen kommt oder auf der Arbeit, der mich einfach schikaniert, ist es vielleicht der Chef oder sind es die Kunden, die irgendwas machen müssen, damit sie mich ärgern und mir meinen Tag vermiesen? Vergebung fällt manchmal schon schwer. Und ich kenne, besonders seit ich Prediger bin, auch Geschichten, wo Unvergebung oder mangelnde Vergebungsbereitschaft sich schon über Jahrzehnte hinzieht. Und das ist wirklich tragisch. Zum Schluss natürlich die Wollust. Mal Hand aufs Herz, wer ist wollüstig? Naja, ich nicht. Aber der Genuss des Lebens spielt eine große Rolle. Autos, Handy, PC, natürlich so neu wie möglich, natürlich das Beste vom Besten. Ja, auch beim Essen lassen wir uns nicht die Wurst vom Brot stehlen. Wir kaufen Bio ein, weil wir das gut finden, auch wenn es viel teurer ist. Natürlich tun wir auch der Umwelt damit was zuliebe, aber mal ganz ehrlich, eigentlich geht es doch nur um uns selbst. Aber was ist denn die Alternative? Wenn wir uns in dieser Beschreibung wiederfinden, was ist es dann, das Paulus vorschlägt? Und die Antwort gibt er in Vers 12. Und alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Und alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Verfolgung. Das ist ein hartes Wort, aber es taucht in der Beschreibung von Paulus immer wieder vor. Denn es war ja irgendwie auch das Leben von Paulus. Und die Situation, in der er diesen Brief an Timotheus schreibt, ist von dieser Verfolgung geprägt. Er sitzt in Gefangenschaft. Er sitzt im Gefängnis, als er das schreibt. Und er hat auch schon Folter über sich ergehen lassen müssen. Und in diesem Timotheusbrief beschwert er sich, dass er niemanden bei sich hat. Dass alle, die mit ihm gegangen sind, alle, die ihn begleitet haben auf seinen Missionsreisen, jetzt, wo er im Gefängnis sitzt, verlassen haben. Und niemand ist mehr da, der ihn begleitet. Um noch einen draufzusetzen, lobt Paulus den Timotheus für seine Tränen in Kapitel 1, Vers 4. Das ist ja fast schon, wie sagt man, masochistisch. Ist ja fast schon so, als würde er sich erfreuen daran, dass jemand anders auch leidet. Und das, was er hier beschreibt, ist doch eigentlich das Gegenteil von dieser Zukunftsbeschreibung. Er reißt da einen riesigen Graben auf zwischen zwei Polen, die einfach nicht zusammengehen. Auf der einen Seite haben wir die Gottlosigkeit, ja, das Ego, aber auch den Genuss und das gute Leben. Und auf der anderen Seite haben wir Leid und Verfolgung, aber eben auch den Glauben. Und dazwischen gibt es keinen Spielraum. Und das ist es, was mich an diesem Text so geärgert hat. Ich habe diesen zweiten Timotheusbrief nach irgendeiner Relativierung durchsucht. Ja, irgendwie ein Satz wie zum Beispiel, wer in Christus Jesus leben will, der muss Verfolgung leiden, außer die Familienväter, denn die müssen ja ihre Familie versorgen. Ja, die dürfen ruhig vorsorgen und ein bestimmtes Einkommen erreichen und natürlich müssen die auch für ihre Rente vorsorgen, ne, falls den Kindern was passiert und so weiter. Aber nichts da. Diese Aussage, diese beiden Pole werden nicht relativiert. Paulus fordert in seinem Glauben, alles hinzugeben, alles zu ertragen, alles aufzugeben, alles für den Glauben. Und ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich finde diese Forderung zu hart. Sollte ich tatsächlich meine Ersparnisse auf den Kopf hauen? Für meinen Glauben? Sollte ich alles weggeben? Sollte ich vielleicht missionieren gehen? In die Türkei? In den Iran? Mich ins Gefängnis werfen lassen? Das erdulden? Sollte ich vielleicht meine Familie aufgeben? Sie im Stich lassen? Und bestimmte Ungerechtigkeiten darf man doch nicht zulassen. Da muss man sich doch wehren. Zum Beispiel durch eine Petition. Da muss es doch jemanden geben, der in der reichen Welt, in einer freien Welt lebt, der dann diese Unterschrift leisten kann. Man kann doch nicht alles mit ansehen. Und eigentlich möchte ich doch ein gutes Leben führen. Ich möchte nicht leiden. Ich möchte eine gute Arbeit haben. Ich möchte ein gutes Einkommen haben. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben. Ich möchte das Leben genießen, natürlich. Naja, ich könnte ja jetzt sagen, Paulus hat einfach keine Ahnung. Paulus hat keine eigene Familie zu ernähren, denn er ist ledig und hat keine Kinder. Paulus kennt doch das normale Leben überhaupt nicht. Der weiß doch gar nicht, was für Sorgen man hat, wenn man nicht gerade als Missionar durch die Gegend zieht. Nicht alle sind zum Frontmissionar geboren. Vielleicht bin ich einfach nicht der Typ, der rausgeht von Tür zu Tür oder in ferne Städte, um dort eine Gemeinde zu gründen. Aber ich denke, wenn wir Paulus ablehnen mit der Begründung, dass er doch eigentlich gar nicht weiß, wie ein normales Leben funktioniert, dann tun wir ihm Unrecht. Denn Paulus hatte ja ein normales Leben, bevor er Missionar wurde. Paulus war zwar schon immer ein Eiferer und hat sich irgendwann gedacht, die Christen schmeiße ich ins Gefängnis. Und vielleicht lasse ich sie sogar hinrichten, mal gucken, wie ich drauf bin. Aber er hatte ein normales Leben. Und er hat das aufgegeben. Er hat alles in seinem Leben, was man als Genuss bezeichnen könnte, verloren, als er diesen Brief schrieb. Er war von allen verlassen und er saß im Gefängnis. Er war allein beim Verhör. Man hatte ihn verraten. Und sein Leben ist schon fast vor dem Ende. Er scheint noch eines zu haben, seinen Auftrag. Dieser Auftrag von Jesus Christus zu erzählen, es allen weiterzusagen, den hat er noch. Gemeinden zu bauen und das Evangelium zu verkündigen. Aber letztendlich sieht es doch so aus, dass er selbst im Gefängnis sieht, wie sich seine Gemeinden, die er gegründet haben, streiten. Wie neue gefährliche Lehren einziehen und er nichts dagegen tun kann, außer vielleicht einen Brief schreiben, hoffen, dass er gehört wird, sich an Freunde wie Timotheus wenden. Schlimme Lebensgewohnheiten nehmen Platz ein. Sie breiten sich aus. Und das Letzte, was Paulus noch hat, worauf er sich noch stützen kann, scheint sich aufzulösen. Die Gemeinde. Ist sein Lebenszweck letztendlich der Selbstzerstörung hingegeben? Ist es das, wofür er sein ganzes Leben gegeben hat? Naja, da kann einem der Paulus schon leid tun. Vielleicht macht er ja aus der Not eine Tugend. Vielleicht sieht er einfach, mein Leben hat vielleicht nichts getaugt. Ich habe zwar Gemeinden gegründet, habe viel gepredigt, viel Schweiß und Tränen und Blut investiert und letztendlich scheinen sie sich selbst aufzufressen. Und dann könnte man es schon verstehen, wenn er sagt, okay, vielleicht muss das Leben ja so sein. Vielleicht ist das Leben eines Christen Mühe und Arbeit und Schweiß und Tränen und Blut. Und dann ist das halt so. Und dann sage ich das auch allen anderen weiter. Dann ist das der normale Christenweg. Und dann könnte man es auch verstehen, wenn er Timotheus auf seine Seite ziehen möchte. Wenn er sagt, ja, so ist es eben. Habe ich in dir noch einen Verbündeten? Leidest du auch mit mir? Ich will nicht der Einzige sein, der leidet für Christus. Aber wenn wir aus Paulus einen armen alten Mann machen, der aus der Not eine Tugend macht, dann tun wir ihm Unrecht. Denn Paulus liegen die Gemeinden ja wirklich am Herzen. Und die Gemeinden haben ja tatsächlich Probleme. Er erfindet sie ja nicht. Aber trotzdem die Frage, was sollen wir denn jetzt tun, die wir diesen Text lesen, die wir Paulus da hören und die wir uns auch in dieser Zukunftsbeschreibung, in diesem düsteren Szenario irgendwie wiederfinden? Sollten wir auf Paulus hören? Sollten wir alles fahren lassen, unsere Freuden aufgeben? Ist das Leid letztendlich unsere höchste Freude? Nach Paulus, ja. Und da gibt es keine Relativierung. Diesen Brief kann man nicht anders lesen. Und es wäre Gewalt am Bibeltext, wenn wir etwas anderes hineinlesen wollten. Aber Paulus selbst nimmt die Konsequenzen ja auch auf sich. Er selbst nimmt das Leid in Kauf. Er hätte es auch anders haben können. Er hätte sagen können, okay, hier wird es mir zu brenzlig, da mache ich nicht mit. Als er nach Jerusalem ging mit einer riesigen Kiste voll Gold, Spenden für die Gemeinde in Jerusalem, da kam ein Prophet zu ihm und hat ihm eindrücklich gesagt, du wirst gefangen genommen werden, wenn du nach Jerusalem gehst. Und dein Leben wird dann bald ein Ende finden. Und Paulus hätte sagen können, okay, das ist eine Warnung von Gott. Aber was er tut ist, dann ist das halt mein Weg. Paulus windet sich nicht darum herum, sondern er nimmt es in Kauf. Er weicht nicht zurück. Denn die Priorität von Paulus ist die Gemeinde, sind die Gemeinden, die er gegründet hat. Paulus liebt die Gemeinden so sehr, dass sein eigenes Leben in seinen Augen nicht viel zählt. Und diese Liebe fordert er auch von uns. Ist das zu viel verlangt? Ist das unfair oder übertrieben? Lieben wir den Ort der Gemeinschaft mit uns und mit Gott mehr als unser eigenes Leben? Würden wir für diese Gemeinde, für die Gemeinde Hamburg-Barmbek, würden wir für sie Gefängnis, Folter und Tod hinnehmen? Hätten wir das drauf? Jetzt wird es ernst. Anders gefragt, wofür würdest du dieses Leid in Kauf nehmen? Manche denken jetzt an ihre Kinder. Die Kinder sind vielleicht tatsächlich das Einzige im Leben, wofür man Leid in Kauf nehmen würde. Und für Paulus waren die Gemeinden seine Kinder. Und Paulus möchte, dass die Gemeinde auch unser Baby, unser Kind ist. Sind wir bereit, ein Risiko für die Gemeinde einzugehen? Ich möchte zwei Beispiele nennen, die mich sehr beeindruckt haben. Das eine ist ein YouTube-Heiler, also ein Heiler, von dem ich ein Video auf YouTube gesehen habe. Manche denken jetzt schon, okay, Heiler. Der hat auf YouTube eine Predigt reingestellt und diese Predigt hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, was der sonst macht, wie er heilt. Er hat nur gepredigt und er hat gesagt, er spürt von Gott den Auftrag, Menschen zu heilen. Und dann geht er auf Menschen zu und spricht, im Namen Jesu Christi sei geheilt. Und oft funktioniert es, aber manchmal nicht. Wenn er das sagt, weiß er nie, funktioniert es jetzt oder funktioniert es nicht. Und er tut es trotzdem. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt jemand von euch auf mich zukäme und sagt, Samuel, ich habe von Gott die Aufgabe, dir zu sagen, du hast die Gabe der Heilung. Hätte ich es drauf, ins Krankenhaus zu gehen, mich dort an ein Krankenbett zu stellen und zu sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf. Ich müsste doch mit dem Risiko rechnen, dass es nicht stimmt. Oder dass ich mir vielleicht etwas eingebildet habe, dass es ein Wunschtraum war. Und selbst wenn es ein Auftrag Gottes ist, müsste ich vielleicht, wie dieser Heiler, damit rechnen, dass es trotzdem nicht funktioniert. Und wie stehe ich denn dann da? Dann ist da die kranke Person und denkt, sie kann aufstehen, es funktioniert aber nicht. Dann muss ich mich irgendwie zum einen vor mir selbst rechtfertigen, zum anderen natürlich vor dem Patienten. Und dann ist dieser Patient wahrscheinlich nicht der Einzige im Raum. Wie gucken die denn dann? Hätte ich den Mut, dieses Risiko einzugehen? Das Risiko einzugehen, zu versagen? Das Leid, das daraus folgt, in Kauf zu nehmen? Ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Ja, es kam noch niemand auf mich zu und hat gesagt, Samuel, ich habe ernsthaft den Auftrag, dir zu sagen, dass du ein Heiler bist. Aber ein Kommilitone von mir hat mir ein Beispiel gegeben, das mich wirklich sehr beeindruckt hat. Wir haben zusammen studiert und irgendwann während seines Studiums hat er den Eindruck gehabt, Gott möchte, dass er nach Berlin geht und dort missioniert. Ohne eine Anstellung. Er geht also einfach nach Berlin, sucht sich eine Wohnung, ja, die er nicht bezahlen kann. Irgendwie muss er darauf vertrauen, dass das Geld zusammenkommt. Und dann fängt er an, auf der Straße mit Menschen zu reden und von Jesus zu erzählen. Mal Hand aufs Herz, wer würde das machen? Er hat's getan. Er ist dann nach Berlin gegangen und hat nach Wohnungen gesucht. Das ist ja so die erste Hürde, wo ich schon vorsichtig wäre. Ja. Und er hat dann in die Zeitung geguckt und dann im Internet, wie das so ist. Und in Berlin Wohnungen zu finden, ist ähnlich schwierig wie in Hamburg. Da muss man entweder sehr viel Geld bezahlen oder man ist irgendwo in einer Randlage. Und ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, aber er hat eine Wohnung am Alexanderplatz gefunden, mit Blick auf den Fernsehturm, für sich allein. Und sogar das Geld stand bereit. da gab es Menschen, er hat da nicht großartig Werbung gemacht, er hat das nur mal kurz erzählt, aber er hat nicht sich in der Gemeinde vorne hingestellt und gesagt, ich gehe nach Berlin, ich brauche Sponsoren. Aber trotzdem war irgendwie das Geld da. Das beeindruckt. Das ist ein Risiko. Und er ist es eingegangen und es hat funktioniert. Eine andere Geschichte auch von ihm ist, er war in der Straßenbahn und hat dann irgendwie den Eindruck gehabt, er müsse jetzt noch irgendwie mit jemandem reden. Aber er war schon auf dem Weg nach Hause und es war spät und er wusste nicht genau was. Und dann sah er da eine Frau, die mitgefahren ist, wo er schon wusste, in welche Schublade er sie zu stecken hatte. Sie war ein bisschen betrunken, sah entsprechend aus und er dachte sich, die würde wohl auf der Straße leben. Und dann hat er so überlegt, was könnte er denn tun, was könnte er denn sagen? Und sein normales Vorgehen ist dann, dass er zu dieser Frau hingeht und fragt, wie geht es Ihnen denn? Naja, die Frau wollte davon nicht viel wissen, hat gesagt, gut, und hat ihn stehen lassen. Und er ließ sich davon aber nicht beeindrucken und fragte nochmal nach, wie geht's dir denn? Und dann guckte sie ihn an und sagte, ich weiß, ich habe auch schon mal Ärger gekriegt dafür, dass sich das so wiederholt hat, aber so hat die Frau das nun mal gesagt. Sie sagte, mir geht's scheiße. Und guckte ihn dann ganz ernst und erwartungsvoll an. Und plötzlich ging alles ganz schnell, die Straßenbahn hielt an und sie musste dann auch aussteigen und er spürte irgendwie den Druck, jetzt muss er doch noch was sagen, jetzt hat er was angefangen, jetzt muss er was sagen. Und sie steigt schon aus und ihm fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. An eurem Lachen merkt man, sowas sagt man eigentlich nicht. Das ist ziemlich platt. Wem soll das helfen? Aber das, für mich ist es tatsächlich auch eine Art Wunder, dass sie ihn dann anguckte und ganz ernsthaft sagte, danke. Er wusste selber, dass das eine blöde Sache ist, dass das ein platter Spruch ist. Aber er wusste nichts Besseres und bevor er die Klappe hält, geht er das Risiko ein, was wirklich Dummes zu sagen und spricht es einfach aus. Und offensichtlich hat es in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Vielleicht war auch nicht der Spruch das Ausschlaggebende, sondern einfach nur der Fakt, dass sich jemand um diese Frau gekümmert hat. Dass jemand Interesse an ihr hatte und nochmal nachfragte, wie geht's dir denn wirklich? Paulus verspricht in Kapitel 2, Vers 6, dass unsere Mühen, unser Leiden für die Gemeinde nicht umsonst ist. Er vergleicht es mit einem Bauern, der sich um den Acker bemüht, der viel investiert. Aber wie das mit einem Bauern ist, am Ende wartet die Ernte. Natürlich schmälert das die Forderung nicht. Die Geschichten sind schön, wir hören sie uns gerne an, aber trotzdem steht diese Frage im Raum. Und trotz der Aussicht auf Belohnung steht die Frage da, wie viel sind wir bereit für unseren Glauben zu leiden? Und an dieser Frage muss man sich einfach reiben. Und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht es schaffen würde, dass wir diese Frage mit uns herumschleppen, wenn sie an uns nagt. Aber was Paulus nicht erwähnt im ganzen zweiten Timotheusbrief, ist das, was zwischen Paulus und Timotheus selbstverständlich ist, was klar ist, nämlich, dass Gott mitträgt. Die Geistesgaben, die am Anfang noch da waren, zeigen ja, Gott gibt keinen Auftrag und mutet nichts zu, wenn er nicht vorher ausrüstet, wenn er nicht selber mitmacht. Gott gibt keinen Weg in Auftrag, dass man ihn gehen soll, wenn er nicht mitgeht. Gott gibt nicht nur den Auftrag, sondern auch die Mittel. Das sind eben die Geistesgaben. Und selbst wenn wir nicht die Gabe der Heilung haben, Es gibt genügend Gaben. Und irgendwie schafft man es doch, Menschen zu bewegen. Es gibt kein Lastenschleppen, ohne dass Gott nicht mit anpackt. Es gibt keine Arbeit in der Gemeinde, ohne dass der Heilige Geist sie nicht segnet. Und deswegen ist die Frage eigentlich, wie viel bist du bereit für Gott zu leiden, wenn Gott mitträgt? Die Frage ist nicht weniger schwer, denn das Leid bleibt. Aber Gott trägt mit. Ich kann in dieser Predigt leider keine Antwort geben. Ich kann in dieser Predigt leider nicht sagen, wie es aussehen kann, mit dem Leid umzugehen. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber die Frage müssen wir uns alle stellen. Wie viel bist du bereit, für deinen Glauben zu leiden? Amen.